Radio Hagen, der Podcast.
Erstmal herzlich willkommen, Holger Brandenburg, Gründer von Unsichtbar.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich habe jetzt noch aktuelle Zahlen, glaube ich, gesehen. Da war die Rede von 300.000 obdachlosen Menschen und mit so einer geschätzten Dunkelziffer, weil man es ja nicht so genau weiß, 600.000. Also es ist schon eine wuchtige Großstadt von Menschen, die in Deutschland auf der Straße leben oder obdachlos sind. Ist das für so ein Land wie Deutschland eigentlich viel, wenig? Wie würden Sie das einschätzen?
Naja, es wächst, ne? Viel, wenig? Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Wenn du mal guckst, Hamburg, zwischen 20.000 und 30.000 Obdachlosen. Berlin ist nicht weniger. Bremen und die ganzen Großstädte. Ich weiß nicht, ob wir da mit 300.000 hinkommen. Das sind ja auch alles nur Statistiken von Menschen, die sich quasi auf Ämtern gemeldet haben als obdachlos. Die sich nicht gemeldet haben, die sind da gar nicht drin. Und dann haben wir auch noch ganz viele Wohnungslose. Und Wohnungslosigkeit ist ja jetzt nicht Obdachlosigkeit, sondern so ganz nah am Rand, so ganz dünnes Eis, würde ich mal sagen. Ich sage immer ganz gerne, wenn du einen Freund hast oder du gehst so durch die Straßen und siehst einen alten Kumpel und sagst dir, oh, nee, Obdachlosigkeit ist nicht dein Ding, komm mal mit mir nach Hause, kannst eine Woche bei mir bleiben. Dann bleibt er eine Woche und nach dieser Woche sagt er, oh, ist schön warm, hier kann ich noch eine Woche bleiben. Und dann gehst du zu deiner Freundin und sagst, mal, kann der noch eine Woche? Und sie sagt, oh, ich hab dich ja lieb, ne, da kann doch eine Woche. Und nach der Woche sagt der Freund, hör mal, das Essen ist auch lecker, ich würde gerne noch eine Woche. Und dann gehen sie nochmal zu ihrer Freundin und die sagt, ja, der kann gerne noch eine Woche, aber entweder er oder ich, jetzt rate mal, wer geht. Ne? Und das ist Wohnungslosigkeit, das ist immer ganz, ganz nah an der Obdachlosigkeit. Und das schwankt so extrem, da hält keine Statistik mit.
Im Grunde sind die Zahlen ja auch Zahlenspiele und die Schicksale, die dahinter stehen, sind natürlich sowieso was ganz anderes.
Genau.
Und ich denke, aus der Motivation ist wahrscheinlich Unsichtbar e.V. auch entstanden.
Also Unsichtbar e.V. ist aus der Motivation entstanden, dass meine Oma mich quasi dahin gepeitscht hat. Meine Oma hat mich sehr gläubig erzogen und hat mir dann irgendwann mal so als kleines Kind einen Satz mitgegeben, bevor du dir selber hilfst, hilf lieber anderen oder ne, auch wenn es dir schlechter geht, hilf trotzdem anderen. Und das gibt dann so ein Aha-Gefühl in dir und dann sagst du als kleines Kind, Oma, hast du einen? Warum soll ich denn anderen was geben, wenn es mir selber schlecht geht? Und dann lebst du erstmal so dein Leben und irgendwann ich war da mittlerweile in Frührente, weil ich in meinem Job nicht so ganz auf meine Gesundheit geachtet habe und bin dann irgendwann da rausgeflogen. Und dann bin ich irgendwann mit einem Kumpel nach Essen gefahren mit einer Thermoskanne Kaffee und einer Decke, weil reicht ja, ne? Du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung, du machst einfach mal. Und dann habe ich einem Obdachlosen in Essen eine Decke gegeben, bin weitergezogen, habe jemanden Kaffee gegeben und der hat nicht Danke gesagt. Ich war aber auch nicht enttäuscht, dass der nicht Danke sagt, weil der hatte so Tränen in den Augen und das war so ein bisschen viel mehr als Dankbarkeit. Und das hat in mir sowas geflasht, dass ich so an meine Oma denken musste. Und auch irgendwie sagt, das Herz ein bisschen geblutet hat, wo ich gesagt habe, das ist toll, das willst du machen. Auf dem Rückweg bin ich dem mit der Decke begegnet und der hatte die nicht mehr. Und dann sage ich, was ist mit deiner Decke? Bist du beklaut worden? Sollen wir mal gucken? Und der sagt, nee, alles gut. Ich habe die weitergegeben an jemanden, den es noch schlechter ging. Und das sind so einprägsame Augenblicke gewesen, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt hast du die Möglichkeit, schließt du dich einer Organisation an oder machst du was Einzigartiges, so was es in Deutschland überhaupt gar nicht gibt. Ja, und da ich immer für was Neues bin, gibt es jetzt Unsichtbar e.V.
Ist das so ein Menschenschlag, den man mehrheitlich auf der Straße trifft, der halt dann sagt, ich habe jetzt die Decke, die hat mich jetzt auch kurz gewärmt, aber ihm geht es ja noch schlechter, dem gebe ich die jetzt. Weil man hört ja auch häufig, dass die sich teilweise dann, dass da gegenseitig auch Kriminalität ist, vielleicht der eine dem anderen was klaut oder so. Kann man das sagen? Gibt es da so eine Art Ehrenkodex von den Menschen da oder eben mehrheitlich so ein Wir-Gefühl?
Oder? Nee, glaube ich nicht. Also da, du hast zwar manchmal Gruppen untereinander, aber du musst dir einfach vorstellen, das sind Menschen, die leben auf dem Betonboden. Danach kommt nichts mehr, danach kommt Tod. Und wenn einer ein bisschen mehr hat als der andere, ja, dann kann es sein, dass der andere am nächsten Tag mehr hat als der andere. Ja, und da aber, ja, Diebstahl untereinander, das ist, glaube ich, da gibt es keine Freunde.
Okay, ist wahrscheinlich auch Selbsterhaltungstrieb auch dann. Wir haben gerade schon gesagt, die Zahl steigt tatsächlich. Eben vielleicht angelehnt, also ist vielleicht immer so ein Indiz auch für die Gesamtsituation, wenn es jetzt gesamtheitlich nicht so gut läuft, steigen auch die Obdachlosenzahlen. Was sind so gerade die Hauptprobleme von Menschen, die obdachlos sind?
Tut man die Gesellschaft, wenn ich das so sagen darf, die Gesellschaft hat ja im Prinzip voll auf die Fresse gekriegt. Erst war Corona, da waren dann plötzlich Einrichtungen geschlossen, wo Menschen früher hingegangen sind, die Hilfe gebraucht haben, die einsam waren. Ältere Menschen, die sind in diese Stuhlkreise gegangen, in die Kirchen, wo sie dann unter ihresgleichen waren, wo sie ältere Menschen getroffen haben. Menschen mit psychischen Problemen konnten in Beratungsstellen gehen, in Sucht treffen, wo sie über ihre Krankheit, das gab's ja alles gar nicht mehr. Es gibt ja auch so kranke Menschen, so Männer, die ihre Männer gerne mal durch die Wohnung boxen. Da konnte die Frau, wo irgendwo hingehen, sich Hilfe holen. Oder das Kind, was das angesehen hat, konnte sich Hilfe holen. Das gab's alles zu dem Zeitpunkt nicht. Da war alles irgendwie ein bisschen wie Freiwild. Und dann war Corona vorbei, juppie, die Menschheit hat gejubelt und dann kam dann Russe und hat auf irgendwas geschossen und dann ging das nächste los, das wurde alles teurer. Die Oma steht im Laden, kauft fleißig ein, weil sie sich auf den Braten am Wochenende freut, steht an der Kasse, dann machen sie das Ding erstmal zur Hälfte wieder leer, weil alles so entsetzlich teuer geworden sind. Wir haben so viele Räumungen jeden Tag, auch in Hagen, wo die Leute ihre Sachen nicht mehr bezahlen können, wo die Psyche auch nicht mehr mitspielt, wo du irgendwann kollabierst und sagst, ich brauche auch keine Hilfe mehr, mir hilft sowieso keiner mehr. Und das Ende des Liedes ist, was glaubst du, wie viele Menschen uns anrufen und sagen, was muss ich tun, wenn ich geräumt werde? Ja, und dann haben wir natürlich Informationen, wo wir die hinschicken. Und dann hast du aber meistens so, ja, aber was muss ich tun, wenn der LKW schon bei der Tür steht? Ja, zu lange gewartet, tut mir leid, da kannst du gar nichts mehr machen. Ne? Da kann ich dann nur noch eine Nummer von der Wohnungslosenberatung rausgehen, dass die dich hoffentlich heute Nacht irgendwo in einer Wohnungslosenunterkunft unterbringen. Und das ist der nächste Obergau. Du hast gestern noch im Bett geschlafen und morgen musst du in einem Saal schlafen, der voller Menschen sind und der tatsächlich, also nichts gegen Wohnungsnotschlafstellen, aber riechen tut's da nicht besonders und schön ist es da auch nicht. Ja? Und
das ist dann natürlich die akute, auch die Hilfe, das ist dann besser als nichts, aber ist nicht besonders schön da dann zu schlafen. Wir wollen ja gleich auch nochmal über so ein bisschen so aktuelle Phänomene reden, die aktuell sehr häufiger vorkommen. Mich würde nochmal interessieren, was diese Menschen neben der Beratungsstelle und der Anlaufstelle und der Versorgungseinrichtung und so, was die eigentlich am meisten brauchen. Ist das manchmal einfach nur das Ohr, dass man denen einfach einmal zuhört, dass die einmal dann sich entweder auskotzen oder sozusagen einfach das Gefühl haben, da hört mir gerade jemand zu?
Sehr oft. Sehr oft. Ich habe letztens von der Polizei Hagen eine Meldung bekommen. Wir arbeiten ja sehr eng mit der Polizei Hagen, aber auch mit der Feuerwehr Hagen. Und also ich habe gestern noch zu einer Kollegin gesagt, es gibt, glaube ich, keine öffentliche Stelle in Hagen, wo wir nicht mit im Boot sind, die uns kennen und mit denen wir irgendwie auf irgendeine Art und Weise kooperieren, was uns natürlich total stolz macht. Und da habe ich eine Meldung von der Polizei bekommen, dass ein obdachloser Herr in der Nähe vom Krankenhaus sitzt und dass der mal ein Ohr braucht. Und dann bin ich zu dem hingefahren und der hat mich kommen sehen und hat gesagt, ja, Terrine nehme ich gleich, Kaffee nehme ich auch gleich, aber setz dich bitte mal zu mir. Ich möchte meine Lebensgeschichte erzählen. Und dann habe ich mich da hingesetzt und war eigentlich von den letzten Nächten, weil ich jede Nacht rausgefahren bin, weil immer irgendwas war, war ich eigentlich schon relativ müde und habe daneben gesessen. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt und wie ungerecht das ist und dass er so lange gearbeitet hat und dass dann seine Frau einfach von ihm gegangen ist. Also nicht getrennt hat, sondern gestorben ist. Und der das alles so ungerecht findet und er sich noch so ein schönes Leben machen wollte. Und jetzt guck mich mal an und sag, was du von mir hältst. Ich trink jede Nacht und mein Leben ist total kaputt. Und dann sind da noch diese doofen Depressionen, aber das wirst du nicht verstehen. Und dann gucke ich den an und sage, du, also bis auf Alkohol verstehe ich dich da voll und ganz. Und dann ist der aufgeblüht und hat gesagt, ja, wenn du mich verstehst, dann was sagst du dazu? Und dann sage ich, ich kann dir nicht viel sagen, aber ich kann dir Informationen geben, wo du Hilfe bekommst, wo du nicht mehr das Gefühl hast, dass dich Gott und die Welt verlassen hat. Das mit seiner Frau, das tut einem natürlich total leid, aber was willst du da machen? Ich kann die ja nicht wiederholen. Ich kann einfach nur den Menschen, wenn ich dann mit ihnen spreche, und das sind diese Augenblicke, die denen wirklich gut tun, wo man dann sagt, geh da und dahin. Und dann ist es wieder gut, dass wir mit den Behörden, mit den Einrichtungen so super zusammenarbeiten und denen dann sagen können, bei wem warst du denn? Wer hat dich denn angeblich schlecht behandelt? Ja, der und der. Ne? Du, ich kenne den persönlich, der ist gar nicht so. Ne? Vielleicht bist du ein bisschen falsch aufgetreten. Ja, es kann vielleicht sein. Ja? Dann holt man die wieder runter und versucht sie für einen neuen Versuch zu machen. Oder du hörst auch, hier die Polizei, die braucht gar nicht zu kommen, die sind alle doof. Ne? Und dann würde ich sagen, du, die Polizei, die hat mich gerufen, die macht sich schreckliche Sorgen, dass es dir nicht gut geht. Und ich würde dich auch gerne bitten, wenn die Polizei das nächste Mal kommt, weil ich werde dir gleich Bescheid sagen, dass ich noch woanders hin muss, dass sie hin und wieder mal bei dir vorbeifährt, dass dir nichts passiert, dann sei doch einfach freundlich zu ihr. Weil wenn du freundlich zu denen bist, sind die auch freundlich zu dir. Und dann musst du das halt, das ist halt so eine feinfühlige Sache. Aber umso mehr du auf diese Menschen eingehst und mehr mit denen redest. Wir sind keine Psychologen. Ja? Wir dürfen nicht beraten. Wir sind keine Ärzte. Wir dürfen nicht behandeln. Und wir sind auch keine Krankenpfleger oder sowas. Aber wir sind halt Menschen mit einem ganz, ganz großen Herz. Und ob das jetzt die Omi ist oder der Spieler, der Süchtige oder einfach auch nur der Obdachlose, der sich neben uns setzt und sagt, ich möchte jetzt reden, kannst du mir zuhören? Das können wir, das dürfen wir auch, das machen wir auch gerne.
Ich hatte letztens eine ähnliche Situation, da ist eine, gerade fiel das Stichwort Oma, irgendwie eine über 90-Jährige hat sie uns erzählt, durch Emst getapert mit ihrem Rollator, also auch heftige Graupelschauer waren und war offenbar in ihrem alten Zuhause. Sie dachte, es wäre ihr Zuhause noch. Haben wir sie da hingefahren, halbe Stunde später mal geguckt, wo ist sie, und dann taperte sie wieder zu Fuß und war unterwegs. Da haben wir auch die Polizei gerufen und die war auch total nett. Und die Oma sagte immer wieder, es gibt doch noch nette Menschen. Ist das vielleicht auch so was, was man dann hört und was einem gut tut?
Ja, definitiv. Definitiv. Natürlich, wenn du, wir werden auch nicht mehr von allen gemocht, ne? Weil wir haben keine Wodkaflasche an Bord und wir haben auch nicht das weiße Pülverchen im Kofferraum liegen. Und du hast natürlich schon mal Menschen, die wollen irgendwas von dir, was du einfach nicht hast. Wir haben zum Beispiel keine Kleidung an Bord und wir haben auch keine selbstgemachten Lebensmittel an Bord. Außer einmal in der Woche, wenn wir donnerstags mit dem Deutschen Roten Kreuz durch Hagen fahren. Die haben frisches Süppchen dabei und die dürfen dann auch mal nach Wunden gucken. Ne? Wenn jemand sich einen Nagel eingerissen hat oder irgendwie die Lippe aufgeplatzt hat oder von der letzten Prügelei noch ein blaues Auge, das gucken die sich dann an und helfen diesen Menschen. Aber du musst auch schon mal Nein sagen. Und gerade wenn du dann Nein sagst, bist du natürlich der Buhmann. Ja, aber weißt du, wir wollen, unsichtbar fährt ja nachts in die Nächte hinein. Wir sehen uns ja so ein bisschen wie die Streckenposten der Nacht. Wenn andere schlafen, sind wir da und wir sagen den Leuten nicht, wann wir kommen. Wir sagen den Leuten auch nicht, wo wir sind. Entweder treffen wir die an oder wir treffen sie halt eben nicht an. Und wir bringen denen auch keine Klamotten mit oder kochen denen ein Süppchen. Wir haben Terrin an Bord. Und warum machen wir das? Weil wir die nicht von uns abhängig machen wollen. Ein Streetworker aus Berlin, ganz bekannter Streetworker aus Berlin, kommt gerade nicht auf den Namen, ist auch doof, ne, wenn ich sage ganz bekannt, egal, hat mal gesagt, Obdachlose sind wie unsere Kinder und wir müssen jedem einzelnen Kind das Laufen wieder beibringen. Und ich lerne keinem Menschen das Laufen, wenn ich dem alles hinterher trage. Ich habe 28 Jahre lang geraucht und habe dann aufgehört, als mein Kopf gesagt hat, hör auf, es kam niemand und hat mir die Zigaretten weggenommen. Das musst du selber machen. Und kein obdachloser Mensch, dem ich Anträge ausfülle, dem ich, als Verein eine Wohnung vermittle, was brandgefährlich ist, wo ich sonst was vermittle, wo ich Ämtern die Arbeit abnehme, wo ich sage, du brauchst eine Jeanshose, boah, ich bring den ganzen Mülleimer mit, also einen Müllsack mit Jeanshosen und hindere dich davon ab, deinen Kopf zu betätigen, dass du sagst, wenn ich eine Kleidung brauche, dann muss ich in die Kleiderkammer. Was ist gut daran? Da sitzen Profis, die können dich beraten. Ne? All diese Stellen, wo du hin musst, die Diakonie, super nette Menschen, da kriegst du deine Dokumente, da kannst du eine Meldeadresse kriegen. Die Wohnungslosenhilfe in Hagen, der Herr Hunzmann, super netter Mensch. Wie schon gesagt, Polizei etc. Und wenn du denen da wirklich freundlich und nett entgegenkommst, dann hast du alle guten Karten. Und guck mal, wir sind in Wuppertal, wir machen den Ennepu-Ruhr-Kreis, wir sind im Märkischen Kreis und wir sind in Hagen. Und in Hagen bin ich der vollen Überzeugung, dass das soziale System hier trotz sämtlicher Kürzungen so genial gut ist, wenn du an die Anlaufstellen gehst, die wir dir als obdachloser Mensch sagen und du das alles befolgst, was sie dir sagen, musst du nicht auf der Straße leben.
Für die Menschen, die da leben, gibt es leider nicht nur Leute, die ihnen wohlgesonnen sind. Vielleicht manchmal auch gar nicht, weil sie was Böses im Schilde führen, sondern weil sie nicht wissen, dass man bestimmte Dinge nicht machen sollte. Ein aktuelles Phänomen ist, Fotos zu machen.
Also ich sage da immer, das ist der Obdachlosen-Guide. Wenn du irgendwo Fotos von obdachlosen Menschen, egal wer du bist, ob du ein Verein bist, ob du Privatperson oder sonst irgendwas bist, es ist schon so unter aller Würde, wenn du dich von einem Obdachlosen stellst, dem du gerade einen Kaffee gegeben hast und da ist ein Selfie von machst und sagst, hier, ich habe dir gerade einen Kaffee gegeben, ich bin jetzt der Dollste und haust dir auf die Schulter.
Das zählt dann karmatechnisch auch gar nicht,
glaube ich. Nein. Entweder du gibst dem Kaffee oder lässt es einfach, weil lass das scheiß Foto weg. Ja. Und die wenigsten fragen ja, hör mal, ich mache jetzt ein Foto, darf ich das? Und warum fragen sie? Ist ja nur ein Obdachloser, brauche ich ja nicht zu fragen. Ne? Aber der hat auch so seine Privatsphäre. Und wenn ich dann bei dem Ganzen, was heutzutage passiert, wenn ich sehe, wie viel bekloppte Menschen unterwegs sind, und ich bin sehr, sehr oft von 0 bis 5 Uhr unterwegs, da sieht die Welt anders aus. Da laufen kranke Menschen durch die Gegend. Da laufen echt manchmal Menschen durch die Gegend. Da bleibe ich lieber im Auto sitzen und denke mir, uiuiuiui, es könnte jetzt auch eng geworden sein. Und wenn ich mir dann vorstelle, die stehen morgens auf, gucken ins Internet und nur weil irgendein bekloppter Mensch durch die Stadt oder durch den Wald gegangen ist und dann plötzlich einen Obdachlosen da gesehen hat und da ein Foto von macht und das ins Internet stellt und sagt, ich habe heute einen Obdachlosen gesehen.
Ist eine Schlafstelle, kann man gut mal vorbeigehen.
Richtig. Und dieser bekloppte Mensch, ne, und es steht jeden Morgen ein bekloppter Mensch auf, denkt sich, cool, die wehren sich eh nicht, die machen sowieso keine Anzeige gegen mich, da kann ich mal hingehen und den mal schön irgendwie zusammentreten oder abfackeln oder sowas. Und also eine super, super große Bitte an alle, wenn die Menschen helfen, dann helft einfach. Macht keine Fotos von denen, das muss nicht sein. Das, wie du schon sagst, es gibt auch keine Karma-Punkte.
Das Abzug, glaube ich.
Ja, und ganz, ganz wichtig, macht keine Fotos von den Schlafstellen und auch keine 200 Meter drumherum. Ich denke mal, jeder Hagener oder Wuppertaler oder sonst wo, der schon längere Zeit irgendwo lebt, der kann an einem Graffiti oder einem Brückenpfeiler oder an irgendeiner unebenen Straße erkennen, wo das ist. Am besten gar kein Foto machen.
Hat damit zu tun und haben wir in den Schlagzeilen auch in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder gehört, sind Übergriffe. Und bis hin zu, es gab diesen einen Fall von jemandem, der, glaube ich, psychisch auch sehr gestört war, der jemanden umgebracht hat, weil er da irgendwie eine Psychose, glaube ich, hatte oder so. Ist das frappierend. Merkt ihr das auch, dass das zunimmt,
Gewalt also, gegen Obdachlose? Also es war ja in Dortmund diese zwei Fälle, ob der jetzt psychisch einen Schaden hatte, weiß ich gar nicht. Der hat diesen Menschen einfach erstochen mit mehreren Messerstichen, war noch ein Kind. Auf der anderen Seite war dann irgendjemand in Dortmund, der eine Obdachlose angesteckt hat. Das ist so ein bisschen wie, jetzt trete ich den Medien so ein bisschen in den Hintern, das ist doof. Das ist so ein bisschen wie, jahrelang wird darüber berichtet, dass Pitbulls Menschen angreifen, diese bösen, bösen, großen Hunde, ne? Die eigentlich ein Herz aus keine Ahnung haben. Und irgendwann wird bekannt, dass Dackel ihre Besitzer angreifen. Und dann wird da ein tierisch Hype draus gemacht. Aber dass Dackel ihre Menschen angreifen, das gibt es schon seit hunderten Jahren. Ne? Interessant waren bisher nur diese Pitbulls. Und es gibt so sehr viel Übergriffe. Und das sind nicht die ersten zwei in Dortmund gewesen. Es gibt so sehr viel über. In Hagen wurde ein Mensch angesteckt, zusammengetreten. Da wurde nie drüber geschrieben. Es wird auch so ein bisschen von den Medien gehandelt wie Selbstmord. Da wird auch nicht gerne drüber berichtet. Was noch schlimmer ist, ist halt, und deswegen sagen wir von Unsichtbar e.V., das muss sensibilisiert werden, das Thema. Wenn ihr mit Menschen sprecht, wo ihr seht, die haben irgendwie Schramm im Gesicht oder sehen ein bisschen zusammengeschlagen aus, unterstützt sie dabei, dass sie das zur Anzeige bringen. Meinst du, wie viele weibliche Menschen, also bei Männern kann ich mir nicht vorstellen, aber wird es wahrscheinlich auch geben, weil es gibt ja auch Menschen, die sind schwul und suchen sich irgendwas, was sie vergewaltigen können. Und bei den Frauen, ich möchte gar nicht wissen, wie viel sexuelle Übergriffe es auf obdachlose Menschen gibt. Ne? Zum Beispiel wie im Winter, wo Menschen sagen, komm, ich gebe dir ein Zimmer, kannst du duschen, musst nichts für bezahlen. Um 12 Uhr geht die Tür auf und dann will der seine Mieter haben. Ja? Und dann landen die wieder auf der Straße und trauen sich nicht zur Polizei zu gehen. Vor 30 Jahren hätte ich Verständnis dafür gehabt. Weil da hätte die Polizei wahrscheinlich gesagt, ja komm, jetzt lebst du auf der Straße, ne, hast du noch ein Problem. Und da ist das Schamgefühl. Aber heute, das glaube ich nicht. Also ich kann mir wirklich beim besten Willen keine Polizistin oder keinen Polizisten vorstellen, wo du als Obdachlose in die Dienststelle gehst und sagst, da hat jemand versucht, mir unter die Wäsche zu gehen oder an die Wäsche zu gehen. Und der Polizist sagt, ja, muss halt besser aufpassen. Das glaube ich nicht. Und deswegen müssen wir den Menschen, müssen wir als Gesellschaft erstmal noch mehr die Augen aufhalten, weil wir müssen auf diese Menschen aufpassen. Weil wir könnten auch da sitzen. Das, was uns unterscheidet, ist ein Quäntchen Glück. Ein ganz kleines Quäntchen Glück, dass wir nicht obdachlos sind. Ja, wir haben noch ein Dach über dem Kopf, kann sich jeden Tag ändern, hört sich krass an, ist aber so. Und dann sind wir da und würden uns freuen, wenn andere auf uns aufpassen und uns sagen würden, hör mal, wenn du da zusammengeschlagen worden bist, dann geh zur Polizei, bring das zur Anzeige. Nur dann können die sich auf die Suche machen und nur dann wissen die auch, dass da was passiert ist. Und bei Frauen ist es noch schlimmer, wenn eine Frau vergewaltigt wird oder sowas. Und dann gerade im Obdachlosenbereich. Das muss viel, viel mehr drüber gesprochen werden. Und ich bin echt, echt froh, dass wir das hier gerade tun.
Mehr Sensibilität für die anderen ist auf jeden Fall angesagt, auch und gerade in diesem Fall. Man merkt, da ist ganz viel Herzblut auch. Mich würde mal interessieren, wenn man so eine Nacht dann in den Knochen hat, oder wie gerade schon gesagt, mehrere Nächte, und dann kommt der eine noch und erzählt die Lebensgeschichte. Wie verpackt man das dann selber? Denkt man sich dann selber, jetzt brauche ich mal zwei Nächte ohne und muss mal das sacken lassen, oder?
Das geht ja nicht mit den zwei Nächten ohne. Wir bieten das ja an. Wir sagen, wir sind also von 21 bis 0 Uhr, da fahren die Ehrenamtlichen raus, die am nächsten Tag arbeiten müssen. Da können wir aber auch nicht garantieren, dass wir jeden Tag rausfahren. Das geht gar nicht, ne? Weil so viel Menschen kriegst du gar nicht in das Ehrenamt rein. Ich sage immer, unser Ehrenamt kommt kurz nach Hospiz. wie du schon sagst, du haust dir da schon Seelensteine rein, die sind manchmal echt nicht zu verkennen. Und dann kommen halt die Schichten von 0 bis 5 Uhr. Und die tue ich keinem an. Und die tut sich auch keiner an. Wobei ich immer sage, die fahre ich am liebsten, weil die sind am entspannendsten. Zwischen 0 und 5 Uhr hast du schon mal auf der Straße keine Bekloppten, die fahren wie Michael Schumacher. Es ist schon mal ein bisschen ruhiger. Die Städte sind so ein bisschen wie ausgestorben. Und ich sage immer, diese Zeiten sind wie Ausgangssperre. Ich fand die Ausgangssperre ja toll, weil du konntest wirklich die Menschen dann erkennen, die wirklich Hilfe brauchten. Natürlich, ich mache das jetzt seit 9,5 Jahren und ich bin eh ein Nachtmensch. Und ob ich jetzt von 0 bis 6 Uhr morgens Fernsehen gucke oder von 0 bis 6 Uhr einfach rausfahre, und unsere Arbeit ist ja nicht nur die Obdachlosenhilfe, wenn ich da sehe, dass eine Oma gerade vom Flaschensammeln kommt und ihr die Puste ausgeht und sie in einer Bushaltestelle sehen und nach Luft rankt, dass die von mir einen Kaffee kriegt, doch selbstverständlich. Oder dass ein Jugendlicher aus der Disse kommt, der einfach mal, dem irgendwie nicht gesagt worden ist, dass Alkohol scheiße ist und der in der Ecke liegt und an dem alle vorbeigehen und da fühle ich mich einfach zu genötigt, einen RTW zu rufen, dass dem geholfen wird. Oder auch dem Jungen. Letztens in Hagen habe ich mit einem Polizisten gesprochen, sag ich, was macht ihr denn hier, ne? Ja, wir suchen einen Jungen, der ist da und da abgehauen. Und er hat gesagt, ja, das ist doch toll, dann kann ich ja mal meine Augen aufhalten. Habe ich dann auch getan, ich habe den tatsächlich gefunden, ne? Ich arbeite da sehr viel nach meinem Bauchgefühl. Und das war natürlich ein schönes Gefühl. Und nichtsdestotrotz, die ganzen Gespräche und alles, was wir da draußen erleben, das kann auch bitter traurig sein. Ne? Und selbst ich bin jetzt 54, nach 9,5 Jahren Unsichtbar e.V., gibt's Tage, da fahre ich nach Hause, oh, da geht's mir richtig gut. Da habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas genommen. Meistens ist es so eine Clubmate, die mich dann abrupt wieder zum Leben erweckt. aber meistens ist es auch, dass ich gar nicht nach Hause fahre. Ich fahre einfach nicht nach Hause. Ich drehe dann nochmal einen Kreis. Es könnte ja sein, dass ich vielleicht doch noch jemandem helfen kann. Und meistens stehe ich entweder in Ennepetal oder in Hagen an Aral. Die wissen schon, wenn ich da bin, was ich möchte. Es sind schon fast Freunde geworden, wo ich mich dann ins Auto setze und versuche die Tränen irgendwie anderweitig hinzuschießen und schreibe dann den Bericht, weil wir schreiben ja immer Berichte darüber, was wir erfahren haben oder erlebt haben, und schreibe dann meinen Bericht und schicke den an ab. Und manchmal kann ich mich dann dazu überreden, nach Hause zu fahren und ins Bett zu gehen. Manchmal aber auch nicht. Das, was meine Seele so durchmacht, ich kann noch lachen.
Das sollte man sich, wenn es eben geht, auch erhalten. Ne? Ja. Wenn jemand da helfen will, gerne melden. Bei Unsichtbar e.V. gibt es überall auch Social Media und Homepage, genau, und so weiter. Und
wir suchen Ehrenamtliche natürlich, aber nicht nur Ehrenamtliche für die Straße. Wir haben so ein breites Spektrum, was man auch im internen Bereich machen kann. Wir suchen immer Fördermitglieder. Ne? Da brauchst du gar nichts zu machen, musst nur zahlen. Das fördert uns dann. Und wir suchen immer Menschen, die sich auch einfach nur interessieren. Du brauchst kein Mitglied zu werden, wenn du dich für uns interessierst. Wir haben jeden ersten Samstag einen Kennenlerntag bei uns in der Oelkinghauser Straße 18 in Ennepetal. Sprich uns einfach an. Das, was passiert, das habe ich gestern noch jemandem gesagt, das Einzige, was dir passieren kann, wenn du mit uns auf die Straße fährst, dass sich dein Leben verändert. Wir hatten mal einen Reporter von euch, Daniel, und dem habe ich das auch gesagt und habe gesagt, Daniel, wenn du mit uns rausfährst, dein Leben wird sich verändern, weil dein Leben resettet sich und wir erden dich. Du siehst was, was du so noch nie gesehen hattest. Wir erzählen dir Geschichten, die glaubst du uns nicht. Daniel ruft mich heute nach 3 Jahren noch an und sagt, Holger, ich war in Bochum oder in Dortmund unterwegs und das, was ihr gemacht habt, du hast vollkommen recht, das hat mein Leben verändert.
Das war schön, wenn man das von seiner Arbeit sagen kann. Holger Brandenburg von Unsichtbar e.V., vielen Dank.
Vielen Dank.
Radio Hagen, der Podcast.